Vorletztes Mal, 1. Timotheus 1, 13 bis 16, und dort sagt Paulus einiges über Gott. Er spricht vom Seligen und Alleingewaltigen, 1. Timotheus 1, Vers 15. Der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wir haben uns dann einige Gedanken dazu gemacht, wer Gott ist, wie Gott ist. Und ich habe mich dann letztes Mal entschieden, da weiterzufahren und möchte heute hier zum Abschluss kommen. Also heute machen wir uns noch einmal Gedanken darüber, wer Gott ist. Und ich habe heute bewusst auf eine Buchempfehlung verzichtet vorher, weil ich mit einer Buchempfehlung beginnen möchte. Manuel Dallenbach hat mir das Buch empfohlen. Ich bin noch am Lesen. Gott erkennen von James I. Packer. Ein super Buch. Also wir sind beide der Überzeugung, das sollte jeder Christ mal gelesen haben, dieses Buch. Ja, unglaublich genial. Gott erkennen. Und warum ich das jetzt vorstelle, ist, weil im ersten Kapitel steht etwas, das hat mich fasziniert. Das möchte ich euch kurz vortragen. Also Packer geht darauf hin, dass es ganz wichtig ist, Gott zu erkennen, das heißt, ihn immer besser kennenzulernen, weil das hat praktische Auswirkungen. Und er schreibt dann, und das Buch ist sehr, sehr biblisch, also es sind nicht seine eigenen Gedanken vor allem, sondern er schreibt dann, wie in der Bibel immer wieder zum Ausdruck kommt, dass Gott zu erkennen ganz viele praktische Konsequenzen hat. Zum Beispiel, erstens, wer Gott erkennt, bei dem verlieren die eigenen Nöte ihre Macht. Packer weist hier auf Paulus hin, Philipper 3, 8 und 10 schreibt Paulus, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und auch übersetzen, Code. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, schreibt Paulus. Also Paulus sagt, wenn ich Jesus kenne, dann ist alles andere wie Müll oder wie Kot. Also, mein Müll hat nicht gerade viel Wert. Das wissen wir. Aber es ist nicht nur so, dass Paulus sagt, es hat für mich wenig Wert, sondern Paulus will damit auch ausdrücken, ja, ich mache mir darüber auch keine Gedanken mehr. Oder ist jemand unter uns, der sagt, ich träume oft von Müll, von meinem Kot? Nein, aber genau das machen wir. Wir träumen und über Dinge, die gar nicht relevant sind. Über Code, über Müll. Oder wir werden vielleicht enttäuscht. Irgendwie eine Verletzung, ein Elend. Und dann denken wir ständig darüber nach. Und wir erlauben es dem, was uns widerfahren ist, sogar, dass es in uns zur Resignation kommt, zur Verbitterung, zur Enttäuschung. Und jetzt, was Packer hier sagen will, ist, wenn Jesus derjenige ist, den wir erkannt haben, dann verliert alles andere seine Macht. Also je mehr wir Gott erkennen, desto mehr verlieren unsere Nöte ihre Macht. Weil Jesus ist das Entscheidende. Alles andere ist dann nicht mehr so wichtig. Oder er schreibt auch, wer Gott erkennt, erhält den Mut, für Gott einzustehen. Und er weist dabei auf Daniel 11, Vers 32 hin. Daniel, Kapitel 11, Vers 32 schreibt der Prophet Daniel, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Also die, die Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Daniel und seine drei Freunde, sie kannten Gott. Und deshalb hatten sie den Mut, für Gott einzustehen. Als Nebukadnezar so eine Statue errichten ließ, knieten sich alle nieder, beteten die Statue an, außer die drei Freunde, die kannten Gott und blieben stehen, weil sie Gott kannten. Als Darius das Gesetz erließ, dass man nur noch zu König Darius beten darf, was tat Daniel? Er öffnete das Fenster, er kniete sich nieder, sichtbar für alle, und betete dreimal zu Gott. Wer Gott kennt, erhält den Mut, für Gott einzustehen. Oder ich drücke es so aus: Die Gotteserkenntnis führt zu Gottesfurcht. Und Gottesfurcht mindert die Menschenfurcht. Wer Gott kennt, hat Ehrfurcht vor Gott und weiß, Menschen können mir nichts tun. Drittens, wer Gott erkennt, denkt groß von ihm. Je mehr wir von Gott erkennen, desto mehr geraten wir ins Staunen. Römer 11, 33. Wie groß ist doch Gott, schreibt Paulus. Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Wer Gott erkennt, stellt fest, wie groß Gott ist. Staunt. Ich meine, ich habe das vorletztes Mal ausgeführt, Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir plötzlich bewusst, wenn Gott allwissend ist, dann bin ich ja ständig in seinem Bewusstsein. Dann muss nicht Gott zuerst mal an mich denken, sondern er denkt die ganze Zeit an mich. Wow. Aber er denkt auch an alle anderen. Wow. Gott ist wunderbar, ist unglaublich, unendlich. Und das wird uns in die Anbetung führen. Also je mehr wir über Gott nachdenken, je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir ihn auch anbeten. Dann, wer Gott erkennt, findet in ihm Zufriedenheit. Jesus selbst sagt, Johannes 17, 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also Gott zu erkennen und Jesus ist ewiges Leben. Das heißt, wenn wir Gott erkennen, führt das zur Zufriedenheit, zum Frieden, zum wahren Glück, zur Freude. Und jetzt wage ich den Umkehrschluss. Also bis jetzt habe ich ausgeführt, und wollte ich so betonen, je besser wir Gott kennen, desto mehr das. Und jetzt das Umgekehrte. Wenn wir uns nicht mit Gott beschäftigen, wenn wir uns keine Gedanken machen, wie Gott ist, ihn nicht besser kennenlernen wollen, dann, glaube ich, gewinnen unsere Nöte an Macht. Denn wer sich nicht um Gott dreht, der dreht sich um sich selbst. Und um seine Probleme. Wer Gott nicht besser kennenlernt, der wird den Mut nicht haben, zu Gott zu stehen. Wird immer Angst haben vor anderen Menschen, wird nicht zu Gott stehen wollen. Wer Gott nicht besser kennenlernt, denkt auch nicht groß von ihm. Ja, plötzlich im Alltag sind wir vor einem Problem und denken, wow, das Problem ist so riesig und Gott, was kann der? Greift er jetzt ein? Ich denke nicht. Wir denken klein von Gott. Und wenn wir uns keine Gedanken machen über Gott, dann finden wir letztlich auch nicht die Zufriedenheit, die Gott für uns bereithält. Deshalb meine ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen über Gott. Aber ich habe es auch letztes Mal ausgeführt und vorletztes Mal. Man kann so viel über Gott wissen und Gott doch nicht erkennen. Also ich meine damit nicht, dass wir vor allem viel wissen, dass wir Gott wirklich erkennen. Aber ich meine auch, dass man Gott nicht erkennen kann, ohne etwas über Gott zu wissen. Das ist wie so die Basis, aber dann ist es eine Beziehung. Und noch viel entscheidender, als dass wir Gott kennen, ist, dass Gott uns kennt. Und Gott möchte uns kennen. Noch einmal, ich habe es letztes Mal schon gesagt, vorletztes Mal, aber es ist so wichtig, ich hoffe, wenn ich es dann dreimal gesagt habe, bleibt es vielleicht eher haften. Wenn wir uns Gedanken machen, wer Gott ist, dann brauchen wir Gottes Offenbarung. Wir können von Gott nichts wissen, außer dem, was er selbst über sich uns mitgeteilt hat. Gott muss sich uns offenbaren. Und wir können Gott niemals verstehen. Gott ist unendlich. Wir sind endliche Geschöpfe und wir werden den unendlichen Gott nie bis ins Letzte begreifen. Das heißt, wenn wir uns Gedanken machen über Gott, werden wir höchstens einen unendlichsten Bruchteil von Gott je verstehen. So unglaublich groß ist Gott. Aber wir können Gott trotzdem wahrhaft erkennen. Das heißt, was Gott über sich mitgeteilt hat, ist wahr. So, und jetzt möchte ich mit euch ein paar weitere Eigenschaften Gottes betrachten. Und vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, ja, woher kommen denn die Definitionen und so, die ich da so einblende? Mach mal ein Beispiel. Wahrhaftigkeit und Treue, zwei Definitionen. Die Wahrhaftigkeit Gottes bedeutet, dass er der treue Gott ist und dass all seine Erkenntnis und Worte sowohl wahr als auch der letztgültige Maßstab der Wahrheit sind. Die Treue Gottes bedeutet, dass Gott immer das tun wird, was er gesagt hat und erfüllen wird, was er verheißen hat. Das sind Definitionen aus einer Dogmatik. Man findet die Definitionen sehr ähnlich in den verschiedensten Dogmatiken. Jetzt, wie kommt man zu einer solchen Definition? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Zuerst einmal muss man, um zu einer solchen Definition zu kommen, die ganze Bibel studiert haben, eigentlich. Oder man muss zu alles, wo irgendwo etwas zur Wahrheit steht oder zu Gott, jede Bibelstelle auslegen, verstehen. Und dann hat man da, weiß nicht, 10, 20, 100.000 Bibelverse, Bibelstellen, die man jetzt ausgelegt hat und jetzt versucht man, die zu verstehen, so mit einem einfachen Satz zusammenzufassen. Und das braucht unglaublich viel Zeit. Und ich habe gedacht, ich erspare uns das, dass wir jede Bibelstelle zusammen anschauen. Eigentlich wäre das sinnvoll. Aber ich erspare das und ich nehme einfach die Definition und zwei, drei Bibelverse so als Beweis. Aber eigentlich muss es aus der Bibel kommen. Nun ist das aber so, wenn man eine Dogmatik schreibt, ja, dann muss man auch irgendwie etwas schreiben, oder? Und manchmal ist das, was die Bibel schreibt, nicht immer, ja, es gibt dann so ergänzende Aussagen. Ja. Und deshalb ist mir wichtig, dass wir die Bibel vor allem studieren. Aber es ist auch hilfreich, das mal mit einem Satz zusammenzufassen. Also schauen wir uns mal an, Gott ist die Wahrheit, Gott ist Wahrhaftigkeit. Das meint zunächst einmal, dass Gott der allein wahre Gott ist. Außer Gott gibt es keinen anderen Gott. Gott ist so sehr alleine Gott, dass alle anderen, die behaupten, Gott zu sein, Götzen sind und nicht Gott sind. Gott ist Gott und Gott ist die Wahrheit. Und jetzt steht da, dass Gott sich uns so offenbart, dass all das, was er als Wahrheit definiert, die letztgültige Wahrheit ist. Ich habe versucht, dass es ist sehr kompliziert, eigentlich, was ich da sage. Ich hoffe, ihr kommt dann am Schluss mit. Aber es sind zwei Aussagen, die wir jetzt irgendwie zusammenbringen müssen. Und zwar habe ich mal versucht, es ganz einfach zu schreiben. Erstens, was Gott als Wahrheit definiert, ist Wahrheit. Also wenn Gott sagt, 1 und 1 ist 2, dann ist 1 und 1 2, Punkt. Wenn Gott sagen würde, 1 und 1 ist 3, ja. Das, was Gott als Wahrheit definiert, ist Wahrheit. Letztgültige Wahrheit. Jetzt denkt ihr, ja, aber ist das nicht ein Zirkelschluss? Also Gott sagt die Wahrheit, weil Gott sagt, dass es Wahrheit ist. Das ist so. Es geht hier um die absolute Wahrheit und es kann ja keine absolutere Wahrheit geben als die absolute Wahrheit. Es kann ja niemand sagen, das, was Gott sagt, ist Wahrheit, weil ich sage, dass das, was Gott sagt, ist Wahrheit. Dann wäre ich ja mehr Wahrheit als Gott. Also Gott kann nur von sich selbst sagen, dass es Wahrheit ist, Punkt. Aber jetzt ist die Frage, ja, ist dann Gottes Wahrheit willkürlich? Also 1 und 1 würde dann 3 geben. Und da müssen wir sagen, nein, Wahrheit ist wirklich Wahrheit. Obwohl Gott Wahrheit definiert, ist Wahrheit doch Wahrheit. Und diejenigen, die zur Wahrheit befreit sind, werden die Wahrheit auch als Wahrheit erkennen können. Ganz objektiv. Jetzt Wenn das stimmt, wenn Gott die Wahrheit ist, dann ist alles, was Gott sagt, immer Wahrheit. Das ist jetzt ganz logisch. Aber dann bedeutet das auch, dass wenn hier in dieser Bibel Gottes Wort steht, ist das Wahrheit. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hier in der Bibel steht hier Gottes Wort drin oder nicht? Das ist die Frage. Und es gibt meines Erachtens wie so drei Möglichkeiten. Wir können sagen, das ist gar nicht Gottes Wort. Oder wir können sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Oder wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Die Frage ist, ist das Gottes Wort oder nicht? Und 2. Timotheus 3,16 sagt Gott in der Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Jetzt sagen manche, ja gut, also die Bibel ist Wahrheit, weil die Bibel sagt, dass sie Wahrheit ist. Wieder so ein Zirkelschluss. Und auch hier muss ich wieder sagen, ja, wer könnte denn sonst bezeugen, dass die Bibel die Wahrheit ist, wenn nicht die Bibel selbst? Also könnt ihr mir irgendein Schriftstück zeigen, das, von dem ihr sagen könnt, das kann die Wahrheit der Bibel bezeugen? Dann müsste das ja auch Gottes Wort sein. Dann bräuchte es ja wieder ein Schriftstück, das sagt, das ist die Wahrheit, das sagt, dass das die Wahrheit ist. Dann bräuchte es wieder ein Schriftstück, das sagt, das ist die Wahrheit, das sagt, dass das die Wahrheit ist. Und am Schluss kommen wir wieder einfach irgendwo zu einem Wort Gottes, Punkt. Und das ist so mit der Bibel. Gott teilt uns mit, alle Schrift ist von Gott eingegeben, Punkt. Und das Einzige, was wir tun können, ist glauben oder nicht, dass Gott das sagt. Und ich glaube zutiefst, dass 2. Timotheus 3,16 Gottes Wort ist. Und deshalb ist die ganze Bibel Gottes Wort. Was gibt es daraus für Anwendungen, wenn Gott die Wahrheit ist, die Treue, also dass das, was er sagt, auch tut? Das bedeutet, dass immer dann, wenn wir das denken, was Gott denkt, wir die Wahrheit denken. Und immer dann, wenn wir das tun, was Gott will, das Wahre tun. Aber jetzt bedeutet diese Wahrheit hier, oder wenn das Wahrheit ist, ja, jetzt bedeutet das, dass wenn Gott die Wahrheit ist, dass immer dann, wenn Menschen Gott als Wahrheit ablehnen, die letzte Wahrheit fehlt. Eigentlich ist ganz logisch, wenn Menschen Gott als Wahrheit ablehnen, dann müssen sie irgendetwas anderes zur Wahrheit machen. Oder die Gesellschaft löst sich auf irgendwann. Das ist in der Geschichte immer so. Immer dann, wenn eine Gesellschaft Gott nicht als Wahrheit respektiert, dann wird sie irgendeiner Ideologie nachfolgen oder sie löst sich auf. Ich habe im Moment den Eindruck, unsere Gesellschaft, die entwickelt sich sehr ideologisch. Wir brauchen wieder mal eine Wahrheit. Ich sage jetzt nicht, was ich den Eindruck habe, was heute sogar die Wahrheit ist. Die Politiker unter uns haben vielleicht eine Idee, was ich denke. Und jetzt möchte ich aber noch in die Kirche hineinschauen. Ich habe nämlich auch festgestellt, dass innerhalb der Gemeinde, der Kirche, Kirchengeschichte, immer eine Wahrheit die absolute Wahrheit sein muss. Und es gibt ja verschiedene Normen, die festlegen, was wir denken, was wir glauben, wie wir handeln. Und ich sehe so wie 4 Normen, die es gibt. Das ist mal die Bibel, dann gibt es das Lehramt, also die Lehrer, Papst, Bischof, wer auch immer, die Pfarrer sagen, was die Wahrheit ist. Dann gibt es als drittes die Tradition. So glauben wir bei uns. Und als viertes noch unsere Vernunft, unser Verstand. Ich meine, das sind so vielleicht die 4 Normen. Und ich sage, die gibt es in jeder Gemeinde. Manchmal sind wir ja als Evangelikale so ein bisschen eng und sagen, wir haben nur die Bibel, wir haben keine Tradition, wir haben kein Lehramt, wir haben keine Vernunft. Nein, das sagen wir nicht, oder? Aber so ein bisschen so leben und denken manche. Das stimmt aber nicht. Wir haben auch ein Lehramt. Wir haben auch, also Epheser 4,11, Gott hat Lehrer geschenkt der Gemeinde. Wir haben auch eine Tradition, auch als heftige Aro haben wir eine Tradition. Wir sind beispielsweise unter uns gesagt, nicht aus der baptistischen Tradition herkommend. Vielleicht gibt es einige, die sind aus einer baptistischen Tradition hier in die Gemeinde gekommen und haben gestaunt, dass bei uns in den Statuten steht, dass man nicht getauft sein muss, um Mitglied zu werden. Ich habe die Statuten ja nicht so festgelegt. Aber das kommt daher, dass die FWG nicht baptistisch ist. Jetzt können wir darüber denken, wir könnten das auch ändern natürlich. Das wäre mal ein Thema für sich. Aber wir sehen, wir haben da auch eine Tradition. Obwohl wir jetzt hier klar der Meinung sind, dass man sich als Erwachsene taufen soll, wenn man Jesus nachfolgt, so haben wir doch eine Tradition. Und das können wir jetzt bei ganz vielen Dingen sagen. Wir haben eine Tradition, die ist sehr geprägt von Augustinus, der Reformation, Pietismus, Erweckungsbewegung. In dieser Linie sind wir. Und wir haben auch Vernunft. So hoffe ich doch, dass wir auch darüber nachdenken. Jetzt ist die Frage, welcher dieser vier Faktoren ist die normierende Norm und welche sind die normierten Normen? Also entscheidet das Lehramt über die Bibel, Tradition und Vernunft, was man denken und glauben soll? Oder entscheidet die Tradition oder entscheidet die Bibel, was in der Tradition man mitnimmt, was man ändert? Entscheidet die Bibel, wie man lehrt und entscheidet die Bibel, wie vernünftig man denkt? Jetzt denkt ihr, ja, Matthias, was machst du da für Ausführungen? Es gibt die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche, die protestantischen Kirchen, so als drei Hauptkirchen, sage ich jetzt mal. Und ich sage es jetzt einfach mal platt. Eine dieser drei Kirchen hat meines Erachtens die Tradition, eine andere das Lehramt und wieder eine andere die Vernunft, als Norma Normans, also als normierende Norm. Und ich meine, dass die orthodoxe Kirche die Tradition hat, die katholische Kirche das Lehramt und die protestantischen Kirchen, zumindest die liberaler gewordenen, haben die Vernunft. Die entscheiden, das ist Gottes Wort und das ist nicht Gottes Wort. Und mein Anliegen für uns ist, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben nur die Bibel, oder? Das geht gar nicht, sondern dass wir sagen, wir haben die Bibel als absolute Wahrheit, als normierende Norm, die immer mehr unsere Tradition prägen soll, unsere Lehre prägen soll und auch unsere Vernunft. Also wo wir etwas nicht verstehen, da ist unsere Vernunft das Problem und nicht die Bibel. Das ist so mein Anliegen, deshalb meine Ausführung jetzt. So, jetzt mache ich aber weiter mit drei Begriffen, die sind ja Güte, Gerechtigkeit, Vollkommenheit. Die Güte Gottes bedeutet, dass Gott der letztgültige Maßstab des Guten ist und dass alles, was Gott ist und tut, billigenswert ist. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott immer im Einklang mit dem, was recht ist, handelt und selbst der letztgültige Maßstab des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Die Vollkommenheit Gottes bedeutet, dass Gott vollkommen alle vortrefflichen Eigenschaften hat und es ihm an keinem Teil irgendwelcher Eigenschaften fehlt, die für ihn begehrenswert wären. Ich habe vorher über die Wahrhaftigkeit geredet. Das ist die Folge der Wahrhaftigkeit. Weil Gott die Wahrheit ist, die Wahrhaftigkeit, ist er auch gut, ist er gerecht, ist er vollkommen. Und auch hier haben wir das gleiche Problem eigentlich wie vorher, nämlich was ist gut? Ist Gott gut, weil er das Gute tut? Oder ist das Gute gut, weil Gott sagt, dass das gut ist? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Egal, was Gott tut, es ist gut. Aber tut er dann nur das Gute? Oder kann er ganz willkürlich etwas tun und sagen, das ist gut? Grundsätzlich sind wir selbst nicht frei zu entscheiden, was gut, liebevoll, barmherzig, gnädig oder langmütig ist. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Jesus. Nur Gott kann entscheiden, was gut ist. Jetzt, wenn ich sage, wir sollen unsere Feinde lieben, das nennt Gott gut, dann glaube ich, die allermeisten Menschen würden sagen, na, das ist wirklich gut. Aber wenn es jetzt um andere Dinge geht, Vielleicht sagt dann plötzlich jemand, ja, aber das ist gar nicht gut. Die Frage ist, wer entscheidet jetzt, was gut ist? Und da teilt uns die Bibel klar mit, Gott entscheidet, was gut ist. Wir können das nicht selbst entscheiden. Und gleichwohl hält sich Gott wie an ein Gesetz, sein Gesetz. Also Gott ist nicht unter dem Gesetz, dass das Gesetz irgendwie größer ist wie Gott. Aber Gott hält sich ans Gesetz. Und das Gesetz Gottes ist das Gesetz seines Wesens. Also weil Gott vollkommen ist, ist sein Gesetz vollkommen. Weil Gott ewig ist, ist sein Gesetz ewig. Weil Gott gut ist, ist sein Gesetz auch gut. Lest mal Psalm 119, am besten das ganze Kapitel. Sind das 178 Verse? Ich meine, es ist so wie ein Loblied ans Gesetz. Und dort werdet ihr feststellen, dass Gottes Gesetz die ähnlichen Eigenschaften erhält, wie auch sonst über Gott steht. Das Gesetz ist so wunderbar. Warum? Weil Gottes Gesetz ist Gottes Wesen gemäß. Also Gott handelt, wie er ist. Gott ist auch das höchste Gut, nach dem wir streben. Psalm 73 steht, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott ist das, wonach wir uns sehnen. Dann ist Gott auch Gerechtigkeit. Und hier ist wieder das Gleiche. Was ist Gerechtigkeit? Gott redet und gebietet, was richtig ist. Psalm 19, Vers 9. Gerecht meint aber auch, dass Gott jedem das gibt, was er verdient. Also wenn jemand Belohnung verdient, gibt Gott Belohnung. Wenn jemand Strafe verdient, dann bestraft Gott. Er ist gerecht. Und er selbst ist der letztgültige Maßstab, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich jetzt ganz provokativ so unter uns fragen würde, ja, was ist denn jetzt recht bei den Gesetzesänderungen? Stichwort Ehe für alle oder was auch immer, was halt am meisten polarisiert, oder? Können wir jetzt entscheiden, was richtig und was falsch ist? Oder entscheidet Gott, was richtig und was falsch ist? Wenn Gott die Gerechtigkeit ist, dann entscheidet Gott, was richtig und falsch ist. Und dann müssen wir darum ringen, zu verstehen, was Gott als richtig und falsch ansieht. So, wenn Gott die Sünde nicht bestrafen würde, dann wäre er ungerecht, sagt uns die Bibel auch. Römer 3, 25 heißt es, so hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Paulus sagt, Gott hat bis zur Kreuzigung die Sünden ungestraft gelassen. Das wäre eigentlich ungerecht, aber weil er dann Jesus bestraft hat, zeigt er, dass er doch gerecht ist. Und wenn Gott uns nicht mehr bestrafen muss heute, wenn wir sündigen, dann nur deshalb, weil Jesus für uns gestorben ist. Das ist Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit Gottes bedeutet auch, dass Gott Sünde bestrafen muss. Hier bei diesem Punkt sind wir jetzt im Bereich der Ethik. Ich frage, was ist gut, wie sollen wir leben, wie sollen wir handeln? Dann ist hier auch noch die Frage, ja, warum lässt Gott das zu? Manche Menschen haben so diese Frage, warum lässt Gott das Böse zu in meinem Leben? Und da ist ja spannend, dass Gott zum Ausdruck bringt, wer bist du, Mensch? Du hast kein Recht, Gott ungerecht zu nennen. Aber Gott gibt nie eine Antwort, warum er das tut. Bei Hiob hat so viel Leid erlebt und dann bringt Hiob wie zum Ausdruck, das ist nicht gerecht, ich habe es nicht verdient. Dann kommt Gott und sagt, wo warst du als ich, warum? Und am Schluss sagt Hiob 40, ich will die Hand auf meinen Mund legen. Kann nichts mehr sagen, Gott ist gerecht. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Die Antwort Gottes ist, er ist gerecht. Ich glaube nicht, dass Gott uns die letzte Antwort gibt, warum es das Böse in dieser Welt gibt. Ich meine, wir können vielleicht uns eine Antwort zurechtlegen, aber kann mir jemand sagen, warum es den Teufel gibt, warum der Teufel gesündigt hat, warum? Es steht, ja, er wollte so sein wie Gott, aber warum? Ich glaube nicht, dass wir da die letzte Antwort bekommen. Auch nicht in unserem persönlichen Leben. Vielleicht ist jemand hier heute, der sagt, aber warum erlebe ich so viel Ungerechtigkeit, so viel Leid, so viel Not? Warum? Ich kann nur sagen, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und Gott ist Liebe. Egal, was wir erleben, eines wissen wir, es ist immer auch Ausdruck seiner Liebe. Steht in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe bedeutet, dass Gott ewiglich anderen etwas von sich selbst gibt. Gott gibt. Dass Gott Liebe ist, ist meines Erachtens die gewaltigste Aussage der Bibel. Aber auch die am häufigsten missverstandene Aussage der Bibel. Gott ist Liebe. Kann mir noch jemand eine Bibelstelle sagen im Neuen Testament, wo steht, Gott ist, Punkt, Punkt, Punkt. Kommt gerade jemandem noch etwas in den Sinn? Gott ist. Das sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Kommt jemand eine Bibelstelle in den Sinn, wo steht, Gott ist. Gott ist, zum Beispiel sagt Jesus zur Samariterin, Gott ist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist. Oder 1. Johannes steht auch, Gott ist Licht. Jetzt wenn wir Gott ist Liebe vor Augen haben, müssen wir immer auch denken, Gott ist aber auch Geist, Gott ist aber auch Licht und alle anderen Dinge. Das heißt, jemand hat das so beschrieben, ich glaube, es ist sogar Packer, er schreibt, schnell schauen, was da steht. Gott ist Liebe, ist nicht die ganze Wahrheit über Gott, soweit es die Bibel betrifft. Also mit anderen Worten, die Bibel sagt uns noch mehr. Gott ist Liebe. Wenn Gott Liebe ist, aber auch Licht ist, dann wird in seiner Gegenwart das Böse nie existieren können, egal wie viel Liebe Gott hat, weil er ist Licht. Gott ist Geist, das heißt, er wird nie launenhaft irgendwie einfach etwas lieben oder nicht lieben. Gott ist Licht, Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Also wir müssen uns davor hüten, Gottes Liebe aus unserer menschlichen, romantisierenden, aus diesem Verständnis her darzustellen. Sagen, ja, Gott ist Liebe und darum hat alles Platz bei Gott. Jemand sagt einmal, das letzte Wort hat die Liebe. Ja, aber Gott ist Licht, Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Aber jetzt kommt hier noch eine ergänzende Aussage. Also in Bezug auf die Bibel ist Gott ist Liebe nicht alles, aber in Bezug auf uns Christen ist Gott ist Liebe alles. Das ist das Spannende. Also wenn wir zum Kreuz schauen, dann sehen wir, da hat alles andere ein Ende. Gottes Zorn hat ein Ende. Alles. Gott liebt uns. Unendlich, bedingungslos. Und deshalb werden auch alle Dinge, die für diejenigen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alles ist Ausdruck seiner Liebe letztlich für uns Christen, die wir Gott lieben. Jetzt bedeutet aber Gottes Liebe, dass er sich selbst gibt und das gibt er jetzt uns, er gibt uns seine Liebe und wir können die Liebe weitergeben. 1. Korinther 13 beschreibt ganz schön, wie Gottes Liebe ist und wie wir lieben sollen. Jetzt, was bedeutet das praktisch für uns? Wenn Gott Liebe ist, dann gibt er uns Liebe und dann sollen wir diese Liebe auch weitergeben. Und zwar lieben wir zunächst einmal Gott zurück. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und wir lieben Gott, indem wir tun, was er von uns will. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. 1. Johannes 5, 3 auch. Die Gott lieben, werden seine Gebote befolgen. Und dann lieben wir nicht nur Gott, sondern wir lieben auch die Menschen, unsere Mitmenschen, wie uns selbst. Und jetzt kommt noch das Radikalste. Sogar die Feinde sollen wir lieben. Das ist faszinierend. Dass Gottes Liebe so unendlich groß ist und wunderbar, dass wenn er uns liebt, wir sogar fähig werden, aus seiner Liebe heraus diejenigen zu lieben, die wir eigentlich gar nicht lieben könnten. Das ist Gottes Liebe. Und jetzt gibt es da drei Begriffe noch: Barmherzigkeit, Gnade, Langmut. Ich meine, das sind wie so, ja, charakterisieren Gottes Güte und Gottes Liebe. Zum Beispiel die Barmherzigkeit Gottes, die erscheint oft in der Bibel dort, wo Menschen in Elend, Not und Sorge sind. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig gegenüber diejenigen, die Strafe verdienen. Wir sagen, kurz zusammengefasst, Gnade heißt unverdientes Geschenk. Ist richtig. Ich sage jeweils, Gottes Gnade bedeutet, wir bekommen nicht, was wir verdienen, sondern wir bekommen, was wir nicht verdienen. Wir bekommen, was wir nicht verdienen, ewiges Leben, und bekommen nicht, was wir verdienen, Strafe. Und Gottes Gnade in der Bibel ist vergebende Gnade, aber auch verändernde Gnade. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen und nimmt uns in Zucht, sie verändert uns. Und dann Gottes Langmut oder Gottes Geduld ist so die Güte, die Liebe Gottes, die die Bestrafung derer aufhält, die über eine längere Zeit hinweg fortfahren zu sündigen. Ich glaube, jemand hier ist, der sagt, ich habe so lange Zeit nichts von Gott wissen wollen. Ich habe gesündigt und gesündigt. Und Gott war so gnädig, so lange und langmütig. Und jetzt lebt dieser Gott in uns. Und wir sollen auch barmherzig sein, gnädig, langmütig unseren Mitmenschen. Ihnen Gutes tun, wenn sie in Elend sind. Und meist ist das Elend ja noch selbst bewirkt. Dann fällt es uns als Menschen ja besonders schwer, anderen zu helfen. Und wir sind barmherzig. Wir geben den Menschen auch dann, was sie eigentlich gar nicht verdienen. Wir sind gnädig, wir vergeben. Gnade heißt, ich ziehe jemanden nicht vors Gericht, sondern ich vergebe. Ich glaube, es ist Sproul, der schreibt, Barmherzigkeit, Gnade und Langmut sind nicht Akte der Gerechtigkeit. Eigentlich ist es nicht gerecht, gnädig zu sein. Das ist nicht gerecht. Aber er schreibt dann, es ist auch nicht Unrecht. Es ist einfach nicht recht. Ja, spannende Unterscheidung. Aber es mir hilft, so zu sagen, okay, wenn ich dir gnädig bin, dann tue ich kein Unrecht, aber es ist nicht recht. Es ist Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Langmut. Heiligkeit und Friede. Gott ist heilig, das möchte ich nicht vorlesen, diese Definition, die ist mir zu lange. Da sage ich einfach Folgendes, Gott ist der Allerheiligste, den es überhaupt gibt. Und wir sollen, weil Gott heilig ist, auch heilig sein, sagt die Bibel. Gott schenkt uns seine Heiligkeit, jetzt sollen wir auch in dieser Heiligkeit leben. Dann ist Gott der Gott des Friedens, nicht der Unordnung. Gott schafft Frieden. Spannend, ich habe heute noch nachgeschaut. Wenn vom Frieden Gottes in der Bibel steht, dann ist es meistens eine Verheißung für uns, hatte ich so den Eindruck, als ich die Bibelstellen las. So. Oder Gott verheißt denen, die ihm nachfolgen, Frieden, jetzt schon. Frieden, Glückseligkeit. Aber wenn wir die Bibel gut studieren, sehen wir, dass der Friede, den Gott uns schenken wird, noch jeden jetzigen Frieden übersteigen wird. Also der Shalom im umfassenden Sinn steht noch aus. Gottes Friede. Und Friede gehört ja auch zur Frucht des Geistes. Ich fand es noch spannend. Ich habe mal geschaut, so die 9 Teile der Frucht des Geistes, die meisten dieser Teile werden auch auf Gott bezogen. Also Gott ist Liebe. Gott ist Friede. Gott ist und so weiter. Und jetzt bewirkt also Gott genau das, wie er ist in uns und wir sollen auch Frieden stiften. Ich komme noch zum letzten, zu den letzten beiden Begriffen. Eifersucht und Zorn. Vielleicht sind das die schwierigsten Begriffe überhaupt, wenn es um die Charakteristika Gottes geht. Die Eifersucht Gottes bedeutet, dass Gott beständig danach trachtet, seine eigene Ehre zu schützen. Gottes Zorn bedeutet, dass er alle Sünde zutiefst hasst. Ich kann jetzt fragen, würde, für wen hat Eifersucht einen negativen Klang? Ich glaube, die meisten würden sagen, ja, also Eifersucht ist schon negativ. Spannend ist, dass in der Bibel auch Eifersucht einen positiven Klang haben kann. Paulus schreibt zum Beispiel 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich liebe euch eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Vielleicht müsste man das mal auslegen, was das bedeutet. Ich sage, hey, ich liebe die eifersüchtig mit der Eifersucht Gottes. Da muss ich mal überlegen, wie liebe ich eifersüchtig? Okay, das kann ich vielleicht noch, aber die Eifersucht Gottes, wow, heftig. Gottes Eifersucht. Gott sagt, dass er ein heiliger Gott ist und dass sein Volk keine anderen Götter anbeten darf, 10 Gebote, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Da denke ich, oh, Gott ist eifersüchtig. Gut, Gott ist Liebe, Gott ist wunderbar, aber er ist halt auch eifersüchtig. Gut, da sehen wir jetzt drüber hinweg, oder? Vielleicht habt ihr auch schon so gedacht. So. Okay, wir beten Gott an, aber nicht, dass er eifersüchtig ist. Und ich möchte euch heute ein bisschen noch näher bringen. Gottes Eifersucht ist auch eine positive Eigenschaft. Wir haben mit Eifersucht Mühe, weil wenn wir eifersüchtig sind, geht es um unsere Ehre und uns steht die Ehre gar nicht zu. Wenn Gott eifersüchtig ist, geht es um seine Ehre und ihm steht die Ehre zu. Das heißt, wenn Gott nicht um seine Ehre bedacht wäre, dann würde er am Schluss den Götzendienst fördern. Dann würde irgendetwas anderes an die Stelle Gottes treten. Gott verdient die Ehre. Und dann der Zorn, mit dem haben wir auch Mühe. Wir sagen, ja, Gott ist ein Gott der Liebe, aber mit dem Gott des Zorns, das ist alttestamentlich, oder? Der Gott des Zorns. Und wenn wir dann mal die Bibel lesen, ganz staunen wir, wie oft vom Gott des Zorns im Neuen Testament steht. Ich habe gedacht, ich bringe euch mal einfach ein paar Bibelstellen mit. Da steht überall vom Gott des Zorns. Nur Neues Testament. Gott des Zorns. Und ich meine, Gott ist nicht zornig, obwohl er liebt, sondern Gott ist zornig, weil er liebt. Ich sage es nochmal, Gott ist nicht zornig, obwohl er liebt, sondern Gott ist zornig, weil er liebt. Gott liebt alle guten Dinge. Gott liebt es, wenn wir Gutes tun. Ist es da nicht klar, logisch, dass Gott auch hasst, was nicht gut ist? Ich meine, dass Gott ein Gott des Zorns verdient auch Anbetung. Denn wenn Gott kein Gott des Zorns wäre, mit anderen Worten, wenn es Gott egal wäre, wie Menschen leben, das wäre ja schrecklich. Also wenn es Gott gleichgültig wäre, wie die Menschen leben, das wäre schrecklich. Ich meine, stellt euch mal vor, jemand tut mir Unrecht. Heftigstes Unrecht. Und dann gibt es noch einen ungerechten Staat dazu, der auch nicht für mein Recht kämpft. Jetzt, was kann ich tun? Zwei Möglichkeiten sehe ich. Ich kann mich selbst rächen, für mein Recht kämpfen. Sagen, so, denen zeige ich es. Nur das Problem ist, wenn der andere stärker ist. Dann bleibt mir als zweites nur die Ohnmacht. Und sagen, pff, keine Chance, alles so schlimm. Ah. Und dann gehe ich daran zugrunde. Aber wenn Gott jemand ist, der sich um mich kümmert, der das Böse hasst, dann wird er Gerechtigkeit herstellen. Und das ist das, was Paulus in Römer 12 ausdrückt, wenn er schreibt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Weil Gott ein Gott des Zorns ist, müssen wir uns selbst nicht rächen. Und sagen, ich gebe die Ungerechtigkeit Gott ab. Er wird für mich kämpfen. Vorher steht übrigens, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Es ist unmöglich, mit allen Menschen Frieden zu haben, aber so viel an uns liegt, wollen wir. Und wenn es nicht an uns liegt, dann sagen wir, dein ist die Rache, Ich will, so viel an mir liegt, zum Frieden beitragen. Wichtig zu beachten ist auch, dass wir als Christen keine Angst vor dem Zorn Gottes haben müssen. Wir sind zwar von Natur aus Kinder des Zorns, Epheser 2,3, aber wir dürfen auf Jesus vertrauen, der uns rettet von dem kommenden Zorn, 1. Thessalonicher 1,10. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und deshalb finde ich die Lieder, die wir vorher gesungen haben, auch so schön, oder? Du liebst es, uns gnädig zu sein. Dein Zorn bleibt nicht immer bestehen, weil Jesus bereit war, den Zorn, der über uns war, auf sich zu nehmen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und Jesus, wir haben uns einige Gedanken jetzt gemacht über dich, du dreieiniger Gott. Und wenn wir uns dabei Gedanken machen, dann ist das nicht immer nur einfach, weil du so unglaublich wunderbar, unendlich bist. Mein Wunsch für uns ist, dass wir immer wie mehr uns überlegen, wie du bist. Dass wir immer wie mehr die Bibel lesen und verstehen wollen, wer du bist, wie du bist. Und einfach staunen. Jesus, bitte hilf uns, dass wir uns mehr um dich drehen. Ich bitte dich, dass wir dich immer mehr erkennen und deshalb auch den Mut haben, zu dir zu stehen. Wir wollen groß von dir denken. Dich anbeten. Jesus, ich bitte dich auch, dass wir dich immer mehr erkennen und du die Zufriedenheit bist. Das ewige Leben für uns. Die Freude, dass wir das wirklich empfinden dürfen. Jesus, schenk uns immer wie mehr, dass wir verstehen können, wer du bist, wie du bist. Und wir dich staunend anbeten. Amen.